Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Swimcast, deiner wöchentlichen Fortbildungs- und Unterhaltungseinheit rund um das Thema Schwimmen und Schwimmtraining. Mein Name ist André und es ist Freitag, der 3. November, das heißt, es ist die erste Folge im neuen Monat im No Shave November. Und egal wie sehr ihr euch anstrengt, das Spiel des Nichtrasierens, das hat garantiert schon Ole Braunschweig gewonnen. Zumindest legen das die Bilder nahe, die dort immer wieder aus Erzurum durch sein Netz geistern. Da hat sich inzwischen ein ganz beträchtlicher Gesichtsflaum angesammelt und es ist so die leise Hoffnung in mir drin, dass das Ganze noch bis Dezember sich durchzieht, weil dann geht Ole garantiert als richtig, richtig guter Weihnachtsmann durch. Aber wir wollen nicht über Gesichtsbehaarung oder Bärte oder Nichtrasieren reden, sondern über die große, weite Welt des Schwimmsports. Und in dieser Woche erwarten uns die Themen der Kadernominierung des DSV. Wir werfen einen Blick nach Sachsen zu den sächsischen Kurzbahnmeisterschaften und beschäftigen uns mit der Infrastruktur von Schwimmbädern im staatlichen Raum und wir nehmen das Ganze als Anlass, einmal darüber zu diskutieren, was denn neben den körperlichen und trainingstechnischen Möglichkeiten noch so alles Einfluss hat auf das Abschneiden bei Schwimmwettkämpfen. Wie eben angekündigt, es ist Monatsanfang und an der Stelle ein ganz, ganz dickes Dankeschön an all diejenigen, die das immer zum Anlass nutzen, mir eine Kleinigkeit rüber in die virtuelle Badekappe zu werfen unter paypal.me/swimcast. Zaubert mir jeder Euro, der dort eingeht, ein kleines Lächeln ins Gesicht und da könnt auch ihr mich zum Lächeln bringen und Supporter dieses kleinen, aber feinen schwimmerischen Hörspiels werden. Wenn ihr sagt, bei mir ist gerade auch nicht so gut, so viel los im Geldbeutel, dann kann ich das natürlich voll verstehen. Dann seid ihr herzlich eingeladen, folgt den Social Media Kanälen, schaut mal auf der Homepage vorbei www.swimcast.de und empfiehlt dieses Produkt einfach weiter an allen, die Interesse am Schwimmsport haben. Und ihr seid ja nicht hier, um ein ewig langes Intro zu hören, sondern um euch mit den Nachrichten und den Geschehnissen aus der Welt des deutschen Schwimmens unterhalten zu lassen. Das bringt uns also rüber zu den Nachrichten der vergangenen Woche. Und die Nachrichten der vergangenen Woche waren zeitweise sehr, sehr zäh, nämlich nichts, also die Nachrichtenseiten waren ziemlich leer, bis dann urplötzlich am Mittwoch der Deutsche Schwimmverband seine Kadernominierungen veröffentlicht hat. Hurra, hurra! Und die sind wie jedes Jahr interessant, dort mal einen Blick reinzuwerfen. Vielleicht vorweg gesagt, bei diesen Kadernominierungen ist ein relativ schwieriges Terrain. Denn da geht es natürlich nicht nur darum, irgendwie sich eine Urkunde wohin zu hängen oder einen Titel wohin zu hängen und zu sagen, ey, ich war im Perspektivkader des DSV, sondern da hängt mehr dran. Da hängen finanzielle Zuwendungen dran, da hängen möglicherweise auch Schulbefreiungen dran. Da hängt Trainingsbetreuung mit dran, da hängen Möglichkeiten für Physiotherapien, für psychologische Beratung mit dran. Also es ist wirklich ein sehr, sehr, sehr weites Feld. Und wann immer man über solche Nominierungen redet, müssen wir uns auch bewusst sein, es ist natürlich zum einen nur ein begrenztes Budget überhaupt da. Also wir können, glaube ich, finanziell einfach nicht 100 Olympiakader haben. Das geht gar nicht, weil wir die gar nicht alle finanzieren könnten. Das heißt, wir gehen vielleicht auch mal ganz stumpf davon aus, okay, wenn wir jetzt jemanden in diesen Kader berufen und wir sagen, da fehlt uns aber noch jemand, dann müssten wir vielleicht auch gleichzeitig überlegen, wen streichen wir denn dafür raus? Und das ist ja nicht nur etwas, wo es nach Nase geht oder wo wir uns überlegen, ja, den finde ich sympathisch, den hätte ich gerne im Team und der passt irgendwie nicht so gut rein, den lassen wir mal lieber zu Hause, wir sind ja nicht beim Fußball oder sonst wo, sondern es gibt wie immer Schwimmen, messbarer Sport, Pflichtzeiten, die erreicht werden müssen, um Mitglied des jeweiligen Kaders zu sein oder alternativ gewisse Platzierungen, die zur Aufnahme in einen bestimmten Kader berechtigen. Und da kommt ein weiterer interessanter Aspekt ins Ziel, denn in all diesen Kadernominierungen, wenn man sich das anguckt vom DSV, dann ist dort nie die Rede von Pflichtzeiten, sondern es ist immer die Rede von Richtzeiten, genauer gesagt von Richtwerten. Das soll also nur eine Richtung vorgeben und keine Verpflichtung sein. Man kann also durchaus als Bundestrainer hier hingehen und hat eine gewisse gestalterische Freiheit und kann sagen, du, pass auf, war Krankheit, Leistungsentwicklung im letzten Monaten positiv, wir haben hier und das und jenes welches gesehen, da geht's vorwärts. Du hast jetzt die Zeit nicht erreicht, die eigentlich für den Kader vorgeschrieben ist, aber wir nominieren dich trotzdem dort rein, damit du eben all diese Vorteile genießt, weil wir an dich glauben. schwieriges Feld, weil das natürlich auf der anderen Seite dann auch immer mal wieder Stimmen laut werden, die da sagen, naja, andere Sportler haben dann die Richtzeiten erfüllt und sind aber nicht nominiert worden in den jeweiligen Kader. Also ist das alles so ein bisschen schwieriges Feld und mit Sicherheit die Entscheidung im Einzelfall muss man sich dann irgendwie hinterfragen, aber das soll hier jetzt gar nicht unsere Aufgabe sein. Ich kann euch also beruhigen, wir werden jetzt hier nicht alle 241 Kaderplätze, die vergeben worden sind, Stück für Stück durchgehen und uns überlegen, ist das jetzt gerechtfertigt oder ist das nicht gerechtfertigt, was dann auch in den oberen Kaderstrukturen, also im Olympiakader, im Perspektivkader, in der NK1 sicherlich noch irgendwie machbar wäre, aber spätestens NK2 hört es dann einfach auf mit Jahrgang 2009 oder 2010. Weiß ich dann auch nicht so genau, was die Kiddies dort im Training jetzt ganz genau machen und tun und was dort gesehen wird oder nicht gesehen wird. Dafür gibt es hochbezahlte Experten. Bei hochbezahlt werden sie sicherlich schmunzeln, aber dafür gibt es Experten, die sich rund um die Uhr damit beschäftigen, auch mit den Nominierungskriterien. Und da vertrauen wir einfach mal auf die Expertise. 241 Kaderplätze sind insgesamt vergeben worden und das sind die wenigsten Kaderplätze seit der Saison 2019-2020. Und wenn wir einen Blick auf die Entwicklung werfen, dann pendelte das in den letzten 3 Jahren, also seit 2020 bis 2023, so bei um die 255, 260, also haben wir jetzt so roundabout 15 bis 20 Kaderaktive schlicht und ergreifend verloren in dieser Kaderpyramide. Also roundabout 10%. Das ist ganz schön, das ist schon eine ganz schöne Hausnummer, wo wir uns dann möglicherweise auch Gedanken machen müssen, wo sind die denn jetzt eigentlich verloren gegangen, in welcher Stufe sind die unten in NK2, also bei den Jüngsten verloren gegangen, sind die im Perspektivkader verloren gegangen, sind die im Olympiakader verloren gegangen. Und deswegen gucken wir doch mal rein in die einzelnen Kaderstufen. Insgesamt gibt es mit der NK2, der NK1, dem Entwicklungskader, dem Ergänzungskader, dem Perspektivkader und dem Olympiakader 5 Kader im Deutschen Schwimmverband in dieser Verbandsstruktur. Und der leistungsstärkste, der öffentlichkeitswirksamste, möchte ich fast sagen, Kader ist der Olympiakader. Hier gibt's auch ganz klare Regeln. In diesen Olympiakader kommt nur rein, wer bei den vergangenen Weltmeisterschaften oder Olympischen Spielen Platz 1 bis 8 belegt hat. Interessanterweise ist in den Kriterien nicht definiert, dass das Ganze innerhalb einer olympischen Disziplin erfolgen muss, was vermutlich dem einen oder anderen hier, das ist falsch, zugute gekommen ist, wollte ich sagen, aber das stimmt gar nicht, weil nämlich Ole Braunschweig wäre einer derjenigen, der betroffen ist. Der kam über 50 Rücken ins WM-Finale, natürlich keine olympische Strecke ist, aber gleichfalls auch über die 4x100 Meter Lagenstaffel mit den Männern ins Finale geschwommen. Also von daher rechtfertigt auch das eine Nominierung hier vollkommen. Und da sind wir auch schon beim Punkt. Insgesamt sind nämlich 12 Aktive in diesem Kader nominiert worden und davon allein 7 nur, in Anführungsstrichen, nur über eine Teilnahme in einem Staffelfinale. Und das möchte ich jetzt überhaupt nicht despektierlich oder abwertend meinen, sondern das als Zahl in den Raum stellen. Das heißt, es sind nur, und das meine ich jetzt wirklich, nur 5 dieser 12 über Einzelstrecken für in diesen Kader gerutscht. Das sind Isabel Gose, Angelina Köhler, Ole Braunschweig über die 50 Rücken, Lukas Matzerath und Lukas Mertens. Und da wird jetzt der ein oder andere vielleicht schon aufmerksam werden, die Augenbrauen hochziehen und sagen, nur Moment, da fehlt doch aber eigentlich der prominenteste Name, den wir aktuell im deutschen Schwimmen haben. Da fehlt doch ein gewisser Florian Wellbrock. Das ist korrekt, aber Florian war bei den vergangenen Weltmeisterschaften, das war der letzte Wettkampf, der war, die Olympischen Spiele zählen nicht mehr, war bei den vergangenen Weltmeisterschaften nicht unter Platz 1 bis 8 in den Beckenwettbewerben zu finden. Er hat sowohl über die 800 als auch über die 1500 Meter das WM-Finale verpasst. Tragischerweise. Für ihn jetzt vielleicht gar nicht so tragisch, da bin ich aber auch nicht drin in den Sachen. Er ist natürlich als Doppelweltmeister über die 10 Kilometer und die 5 Kilometer Distanz, gefährliches Halbwissen, in den Freiwasserkader berufen worden und hat dort seinen Olympiakaderplatz im Freiwasser damit sicher. 7 aktive Trainiere haben es nur über die Staffelfinals geschafft, sich hier in den Olympiakader zu schwimmen. Dazu ist natürlich Ja, muss man auch zu den besten 8 der Welt gehören, ist alles fein. Das waren Erik Friese, Raphael Miroslav, Joscha Seicho, Timo Sorgius, Peter Varjasi, Anna Elend, Nina Holt und Nele Schulze. Es gibt hier also mindestens 2 Neuzugänge auf der Frauenseite, Nina Holt und Nele Schulze, die vormals nicht in diesem Olympiakader waren. Bei den Männern bin ich mir jetzt gar nicht so sicher. Ich glaube, an Erik Friese müsste neu dazugekommen sein, aber bin ich mir jetzt auch nicht so ganz im Klaren darüber. Noch ein paar weiterführende Fragezeichen oder Erklärungen zu diesem Olympiakader. Mit 12 Aktiven entspricht diese Größe des Olympiakaders, also Finalteilnehmer bei einer WM oder Olympischen Spielen, der Größe, die wir seit ungefähr 2011 haben. Also in den vergangenen 12 Jahren hat sich an dieser Zahl eigentlich nichts weiter geändert. Das waren mal 14, das waren während der Corona-Jahre, waren es 20 bzw. 19, da haben noch ganz viele Übergangsregelungen gegolten, das möchte ich jetzt mal ausklammern an der Stelle. Zwischendrin waren es mal 5 oder 7. Man könnte also fast sagen, wenn wir einen Blick in die Weltspitze werfen, wie viele deutsche Aktive sich in dieser Weltspitze bewegen, dann haben wir seit 12 Jahren eigentlich an dieser Stelle Stillstand. Da hat sich nichts nach oben, nichts nach unten verändert, was natürlich gut ist, nichts nach unten, nichts nach oben ist natürlich nicht so gut. Und wenn wir jetzt nochmal mehr reingehen, ich habe jetzt alle Namen schon einmal genannt, dann fällt auf, dass einige der hier Nominierten ausschließlich im Ausland trainieren, nämlich 5 an der Zahl. Erik Friese, Raphael Miroslav, Joscha Seicho, Peter Varjasi und Anna Elend. Das heißt, 5 von 12 Olympiakadern trainieren nicht in Deutschland, haben ihren Trainingsstandort nicht in Deutschland. Sind teilweise erst relativ spät rübergegangen, sind vielleicht schon etwas früher rüber in die USA oder nach Australien, wie im Falle von Joscha. Und das wirft schon die Frage auf, zum einen, okay, wir haben weiterhin 12 Olympiakaderaktive, das heißt, wir schaffen es, eine gewisse Grundlagenarbeit zu machen, die einen Durchbruch in die Weltspitze ermöglicht. Super. Total toll, sehr schön, freuen wir uns. Und dann habe ich hier als erste Frage notiert, wir kriegen die Sportler aber nicht in die Weltspitze, weil alle, die ja irgendwie im Perspektivkader sind, kommen wir gleich noch dazu, haben ja das Ziel oder sollen dann perspektivisch auch zu den besten 8 der Welt gehören. Und offensichtlich gelingt das nicht so vielen, die hier in Deutschland sind, sondern dann erst, indem sie im Ausland trainieren. Anders gefragt, vielleicht würden wir das hier auch schaffen. Es gibt inzwischen reichlich Standorte, die das Gegenteil beweisen und zeigen, ey, auch in Deutschland gibt es Trainingsgruppen, Trainingsbedingungen, das fachliche Know-how, ganz wichtig, das fachliche Know-how, um in die Weltspitze zu kommen. Und trotzdem gehen die Sportler weg. Sie überlegen sich nicht, hier in, ich nenne jetzt eine beliebige Stadt, hier in Fürstenwalde läuft es aber nicht so gut. Könnte vielleicht mehr aus meinen Möglichkeiten machen. Welcher Stützpunkt passt denn zu mir? Alles klar, ich gehe nach Essen. Da werden meine Voraussetzungen erfüllt und da wäre ich optimal gefördert. Ist Deutschland halt im Zweifel als Trainingsstandort nicht attraktiv genug? Die Frage sollten wir uns in meinen Augen an der Stelle da mal stellen. Genug über den Olympiakader geredet. 12 Aktive hier. Und die Stufe darunter ist der Perspektivkader. Perspektivkader deshalb, ist schön plakativ, hieß früher mal B-Kader, Perspektivkader, weil es eine Perspektive für ein WM- oder Olympiafinale gibt. Das heißt, die muss subjektiv gegeben sein. Außerdem gibt es eine Kaderrichtzeit, um in den Perspektivkader zu kommen. Diese Kaderrichtzeit orientiert sich dann an der Weltspitze, sodass man sagen kann, okay, bei einer entsprechenden Leistungsentwicklung sollte der Sprung in die Weltspitze möglich sein. Und jetzt geht die Frage an euch dort draußen raus. Was glaubt ihr, wie viele Perspektivkader haben wir im Bereich des Deutschen Schwimmverbandes, die Möglichkeit haben, ein WM- oder Olympiafinale in den nächsten Jahren zu erreichen? Das ist ja nicht genau spezifiziert. Wie viele Sportler sind das so? Über den Daumen gepeilt. Sind das 5? Sind das 20? Sind das 100? Das müsste ja so ungefähr die Größe dieses Perspektivkaders sein und der besteht in diesem Jahr aus 29 männlichen Teilnehmern und 26 weiblichen Teilnehmern. Und das ist eine ziemlich hohe Zahl. Das heißt, prinzipiell behaupten wir mit diesem Perspektivkader, dass wir 55 Sportlerinnen und Sportler haben, die Chance haben, an einem Weltmeisterschafts- oder Olympiafinale teilzunehmen. Hurra, Fäuste in die Luft, großartig, genau das wollen wir hier haben. Das ist natürlich in einigen Fällen völlig berechtigt. Ist dann ein Melvin Imodu dabei, ist ein David Thomasberger unter anderem dabei. Müssen wir nicht drüber reden, alles klar. Andererseits, es ist ja auch nicht gesagt, wann dieser Perspektivkader ein WM- oder Olympiafinale erreichen soll oder doch erreichen soll. Und bei Unterbieten der Kaderrichtzeit kommt man dann eben in diesen Perspektivkader und zwar völlig zu Recht. Das gilt zum Beispiel für einen Zubey Biltar, für eine Alina Bajewicz, für eine Linda Roth, die alle Mitglieder in diesem Perspektivkader sind. Und jetzt überlegen wir uns, okay, 55 ist echt eine krasse Zahl. 55 ist richtig, richtig viel. Wie sah denn das so in den letzten Jahren aus? Letztes Jahr waren das Ganze noch 62 Aktive. Im Jahr davor waren es 51, also deutlich weniger. Und mit den 55 haben wir dann auch schon den zweithöchsten Stand in diesem Perspektivkader seit der Saison 16-17. Davor war es dann der B-Kader, da waren die Nominierungskriterien ein bisschen anders. Wenn man das so seit 2011 aufschlüsseln, ist es in den letzten 12, 13 Jahren die zweithöchste Mitgliederzahl in diesem Perspektivkader. Muss man noch mit dazu sagen, es gibt hier einen altersbezogenen Richtwert. Also eine Alina Bajewicz muss über, oder ein Zubey Biltar muss über 100 Meter Brust, nehmen wir ihn als Beispiel, nicht die gleiche Pflicht, gleiche Zeit für den Perspektivkader schwimmen wie Melvin Imodu. Sinnvollerweise, naja, beide nicht mal annähernd gleich alt, da liegen 5 Jahre dazwischen, glaube ich, 7? Reichlich auf jeden Fall im Rahmen der sportlichen Entwicklung. Dieser Perspektivkader ist auch nochmal eine ganz spannende Sache. Da könnte man jetzt in den Geschichtsbüchern mal zurückblättern und sagen, okay, wer war denn dort so alles Mitglied? Und wer von denen hat denn wirklich den Sprung in ein WM-Olympiafinale geschafft? Sei es jetzt mit der Staffel oder sei es sogar im Einzel. Ich behaupte jetzt mal ganz direkt, die Quote ist da nicht so groß. Aber das ist nur mal ganz wild geraten. Sollte man vielleicht gar nicht tun. So ist es. Es folgt so eine kleine Zwischenstufe. Es kommt nämlich noch der Ergänzungskader dazu. Und der Ergänzungskader ist eine ganz wilde Sache. Auch hier gibt es Richtzeiten, Pflichtzeiten und die entsprechen der Perspektivkaderzeit der offenen Klasse plus 1,5%. Also das sind Sportlerinnen und Sportler, wo man sagt, so erweiterte Spitze irgendwie in der offenen Klasse. Aber du spielst vor allen Dingen deshalb eine Rolle, weil du ein Trainingspartner von Olympiakaderathleten bist. Das heißt, ich als Athlet habe durchaus etwas davon, wenn ich meinen Trainingspartner schneller mache, weil der mir nämlich im Zweifel durch seine Geschwindigkeit einen Kaderplatz im Ergänzungskader erschwimmt. Also Trainingspartner von Olympiakaderathleten müssen außerdem auch eine positive Leistungsentwicklung in den letzten 2 Jahren gezeigt haben. 11 Männer, 8 Frauen hier nominiert. 19 insgesamt finde ich auch eine relativ große Zahl, was möglicherweise die grundsätzliche Leistungsdichte an den Stützpunkten widerspiegelt. Einige der prominenteren Namen, die hier in diesem Ergänzungskader mit verzeichnet sind, sind zum Beispiel Ramon Klenz oder ist ein Marek Ulrich, ist eine Katrin Demler, die sich hier alle mit in den Vordergrund schwimmen. Und man kann möglicherweise auch völlig zu Recht fragen, wenn es darum geht, einen Trainingspartner eines Olympiakaderathleten zu sein, dann fällt es vielleicht ein bisschen schwierig, die Nominierung von einem Silas B. zu rechtfertigen oder einem Luis Dramm oder einer Julia Mozinski, einer Zoe Vogelmann, die alle wirklich Leistung gebracht haben, das möchte ich überhaupt nicht in Abrede stellen, die alle völlig zu Recht gefördert werden sollen, die jede Unterstützung kriegen sollen, um ihre leistungssportliche Karriere so lange wie möglich fortzusetzen. Für mich auch alles Aktive, die berechtigte Hoffnung auf einen Staffelplatz haben oder im Falle von Luis die Möglichkeit haben, wirklich in die Weltspitze nach oben zu schwimmen. Bei der U23-EM war Luis ja auch gar nicht so schlecht unterwegs. Aber es sind schlicht und ergreifend keine Trainingspartner von OK-Athleten. Da merkt ihr schon meine Rede vom Anfang, manchmal auch einfach ein schwieriges Feld und es geht hier nicht darum, jemandem etwas wegzunehmen, sondern mit einem vielleicht etwas kritischen Auge da mal drauf zu gucken. Nächster jüngere Kader ist der NK1, ist der Nachwuchskader 1. Dort sind alle Sportlerinnen und Sportler zusammengefasst bis einschließlich 23 Jahre. Wir erinnern uns an die U23-EM, also alle, die dort gestartet sind, können noch im NK1 sein. Ziel ist es hier, dass der Anschluss an die erweiterte Weltspitze im Olympiazyklus 24-28, also 24 bis 28 bis LA, hergestellt wird. Und 28 ist schon eine relativ lange Zeit, 5 Jahre. Wenn ich jetzt also mit 22 im 1K1 bin, dann bin ich in 5 Jahren 27 und habe dann die erweiterte Weltspitze erreicht. Total super, herausragende Leistung. Ist alles toll so, auch ein Olympia-Halbfinale über die 200 Meter Rücken. Großartig, du gehörst zu den besten 16 der Welt. Ich glaube, erweiterte Weltspitze ist bis Platz 12 oder 13. Alles tutti. 23 Männer nominiert, 16 Frauen, verharrt seit 3 Jahren ungefähr auf diesem Niveau von 39, von 39 Aktiven. Also schwankt immer mal wieder so im Verlauf, in der Regel so nach den Olympischen Spielen, dass es da mal einen Peak gibt. Sei es drum. Männlich im Altersbereich, Jahrgang 2004 bis 2008, männlich 2002 bis 2009, also eine sehr, sehr große Spanne bei den Frauen, bei den Jungs gar nicht so sehr, dort bis zu 15 Jahre. Qualifikation natürlich auch hier über Richtzeiten. Und dann kommen wir zum letzten Kader. Wer jetzt mathematisch voll dabei war, was ich nicht glaube in der Addition, der wird erkennen, da fehlt noch ein relativ großer Batzen, bis wir bei den 241 Gesamtnominierten sind. Und die versammeln sich jetzt echt im NK2, im Nachwuchskader 2. Insgesamt 116 Aktive, hier 49 Männer, 67 Frauen. Das ist fast die Hälfte aller Kaderplätze. Und das sind die Jüngsten. Bei den Jungs ist das der Jahrgang 2006 bis 2010. Bei den Mädchen Jahrgang 2007 bis 2011. Die Qualifikation hierfür ist funktioniert auch über Kaderrichtzeiten und die Teilnehmenden müssen an einer oder die Mitglieder dieses Kaders sollten an der JDM, JWM, an den Youth Olympic Games oder am AOF teilgenommen haben. Außerdem muss der Vielseitigkeitstest gemacht werden und grundsätzlich eine überdurchschnittlich positive Perspektive vorhanden sein. Wir erinnern uns zurück an die internationalen Höhepunkte. Da war Deutschland ja jeweils gerade bei der JTM mit dem größten Team, glaube ich, jemals am Start. Auch das AOF-Team umfasst richtig, richtig viele Sportlerinnen und Sportler. Das sieht man jetzt auch hier in der Größe des Nachwuchskaders, der mit 116 alle anderen deutlich, deutlich überstrahlt. Und dennoch, unter dem Niveau der vergangenen 3 Saisons liegt, dort waren es nämlich 140, 150 Aktive, auch über die Corona-Zeit hinweg, da auch wieder nochmal gesagt, während Corona war das Ganze aufgebolstert worden, um den Aktiven nicht keine Streichung vorzunehmen von Förderung, weil Wettkämpfe nicht möglich sind, um dort keine Nachteile entstehen zu lassen. Alles fein und dann sind wir vor Corona auf dem Niveau von 106, 107 Aktiven gewesen. Da sind wir jetzt schon mit 10% ungefähr drüber. In der Summe heißt das, die 20 Aktiven, die wir verloren haben im Kader, haben wir fast hauptsächlich im NK2 verloren, also ganz, ganz unten. Das waren letztes Jahr nämlich noch 141, oh Gott, jetzt bin ich hier überfordert, genau, 141 und sind jetzt noch 116. Da haben wir also 25 Sportlerinnen und Sportler verloren von insgesamt 16, die wir verloren haben. Also sind die anderen Kader grundsätzlich etwas größer geworden, was schwieriges Feld ist, wenn man an die Kaderpyramide denkt, die unten sehr breit sein sollte, damit sie nach oben hin spitz werden kann, damit ich eine große Auswahl an Talenten habe. Nun ja, so ist es. Die Kader sind nominiert. Herzlichen Glückwunsch an alle, die es geschafft haben. Wenn ihr es nicht geschafft habt, es hat nichts zu heißen. Es gibt genug Beispiele aus der Geschichte von Schwimmerinnen und Schwimmern, die erst sehr spät in einen Kader reingekommen sind und es trotzdem bis ganz nach oben geschafft haben. Ich glaube zum Beispiel, Lukas Mazerat ist dort eines der Paradebeispiele. Es ist nur eines von vielen Kriterien, um eure Möglichkeiten, um euer Talent zu bewerten. Aber dazu gehört auch immer ganz, ganz viel Einsatz. Und manche kommen erst sehr spät und starten erst sehr spät durch. Lasst euch davon nicht entmutigen. Zu einer Leistungsentwicklung gehört zum einen, dass man ein starkes Trainerteam um sich hat, zum anderen auch, dass man dort entsprechend gefördert und unterstützt wird, aber das Allerwichtigste, was es dort so rundherum geben kann, ist, ihr braucht eine Schwimmhalle, um Schwimmen zu trainieren, und das bringt uns zur Wissenschaft der Woche. Die Wissenschaft der Woche beschäftigt sich nämlich in dieser Woche, mit einem Paper, das den wundervollen Titel trägt, The Influence of Strategic Swimming Pool Facility Placement on Swimming Performance. Klingt jetzt vielleicht etwas merkwürdig. Das Ganze wurde veröffentlichte von einer japanischen Forschergruppe, nämlich um Izumi Hyodo Yoshioka Wada im Journal of Physical Education and Sport im Juli 2023. Die ist also noch gar nicht alt. Und der Hintergrund dieser Frage oder dieses Papers ist relativ einfach, denn egal wie viel wir wissen über Training, egal wie klug wir sind, egal wie motivierte Sportler wir haben, Trainer, wir haben alles da, hilft nicht, wenn wir nichts zum Trainieren haben. Sprich, mit anderen Worten, ein Skispringer aus Norddeutschland ist vor allen Dingen deshalb ein so wahnsinnig seltenes Phänomen, weil es hier schlicht und ergreifend keine Skischanzen gibt. Ich glaube, der höchste Berg Schleswig-Holstein ist 200 Meter hoch, irgendwo da, nicht so richtig gut geeignet, um da das regelmäßig zu trainieren und den Kollegen aus Süddeutschland Paroli bieten zu können. Ähnlich ist es natürlich auch mit dem Schwimmen. Ist halt nicht wie Leichtathletik laufen, wo du dir Schuhe anziehst, durch den Park gehen kannst im Zweifel oder Fußball irgendwo auf der Wiese Konditionen und Taktik bolzen, sondern fürs Schwimmen braucht es schon Wasser. Nicht jedes Fließgewässer ist dafür geeignet, deswegen gibt es Pools und die stellen wir uns überall irgendwo hin. Und dann machen wir in Deutschland ein relativ sensibles Thema auf, denn was ein Wort, das immer wieder durch die Landschaft geistert, ist das große Wort Bädersterben. Es wird immer wieder angemahnt, wir verlieren Schwimmbäder, es machen mehr Schwimmbäder zu, aber was bedeutet das überhaupt im deutschen Kontext? Der Spitzensport, der in diesen Schwimmbädern stattfindet, ist natürlich nur eine Facette des Ganzen. Schwimmen lernen an sich ist 100-mal wichtiger. Möchte ich an der Stelle ganz dolle betonen, weil es im Paper anschließend nur um die leistungssportliche Ausprägung geht. Aber wenn ich den Kindern gar nicht erst Schwimmen beibringe, ist ja eh schwierig. Und wenn ich ihnen gar nicht erst Schwimmen beibringe, also ist mit Leistungssport schwierig. Und wenn sie gar nicht erst Schwimmen lernen, wird es mit ganz, ganz vielen Urlaubszielen auch relativ kompliziert. Fürs Schwimmen lernen reicht auch ein Leerschwimmbecken. Deswegen hat man sich das hier in diesem Paper gar nicht angeguckt. Und jetzt kommen wir nochmal zu einer kurzen Statistik in Deutschland. Hier hat sich nämlich Sport Insight, Geschichte vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk, ist auch ein Podcast und eine Homepage, mal angeguckt. Wie sieht denn das aus bei den Bädern? Wie viele gibt es denn noch? Und da gibt es einen Bericht aus dem Jahr 2020, in dem dann gesagt wird, dass in jeden vierten Tag ein Schwimmbad in Deutschland schließt. Das klingt dramatisch und fatal. Das klingt wirklich, wirklich nicht gut. Und da sollten alle Alarmglocken schrillen. Die Zahlen sind auch soweit korrekt, nämlich stammen die vom Statistischen Bundesamt, von Statista, die sich über die Jahre 2000 bis 2019 angeguckt haben. Da haben sich in den 20 Jahren 250 Hallenbäder, 550 Freibäder, 550 Naturbäder geschlossen. Also in der Summe 1350 Bäder in 20 Jahren. Das macht so roundabout etwas über 60 Bäder pro Jahr, irgendwie 365 oder so. Was dann wiederum aufs Jahr runtergebrochen heißt, dass wir tatsächlich so ungefähr alle 5 Tage ein Bad verlieren. Können wir uns schon mal freuen und ein 1 ins Notenheft eintragen, die Mathematik funktioniert. Da gibt es aber jetzt inzwischen auch Gegenstimmen, unter anderem von dem Initiator, von einem Professor an der Hochschule in Koblenz, der die Seite Bäder Leben auch ins Leben gerufen hat, wo jeder ein Badpate werden kann und eintragen kann, ey, ist das Bad offen, ist es geschlossen, wann ist es überhaupt geöffnet, was sind gerade die Besonderheiten, also quasi die Badinfrastruktur wird da über die Bevölkerung hinweg gemonitort. Und er hat sich das Ganze nochmal genauer angeguckt und sagt, ja, mathematisch alles richtig, aber so ganz kann man das jetzt irgendwie nicht vergleichen. Sagt er auch, okay, ist ja schön, 2020, aber was ist in den letzten 3 Jahren passiert, hat dann gezeigt, dass zwischen 2020 und 2023 insgesamt 16 Bäder geschlossen wurden. Also schon mal ein ganz, ganz erheblicher Rückgang an Bäderschließungen und zwar massiv. Und sagt auch, naja, was die Statistik nicht berücksichtigt ist, wenn ich jetzt 2 Bäder schließe oder 3 Bäder im ländlichen Raum, weil sich das für jede Kommune nicht einzeln nicht rechnet und daraus ein großes Bad mache, dann habe ich mathematisch 2 Bäder geschlossen, ohne vielleicht tatsächlich effektiv Wasserfläche oder Zugang zu Wasserfläche zu verlieren. Und das wird in diesen ganzen Berechnungen hier oben, wenn wir sagen 550 Freibäder und 250 Hallenbäder geschlossen, nicht mit berücksichtigt. Und da setzt das Paper so ein bisschen an. Das guckt sich nämlich mal an, ey, wie sieht's denn aus? Was ist denn eigentlich entscheidend für eine leistungssportliche Entwicklung? Ist es wichtig, dass ich ein Bad pro 1 Million Einwohner habe? Oder ist es wichtig, dass ich ein Bad pro 100 Quadratkilometer habe? Oder ist beides gleich wichtig? Was ist denn wichtig, um den Sport zu fördern? Fragestellung, glaube ich, soweit klar geworden. Wenn nicht, kommen wir mit Sicherheit gleich nochmal dazu. Das haben sie sich hier angeguckt in diesem Paper und haben dafür als aus Daten des japanischen Statistischen Bundesamtes genommen. Natürlich, ist ja Japan. Dort wird das Ganze in Präfekturen unterteilt. Insgesamt gibt es 47 Präfekturen in Japan. Das ist so ein bisschen vergleichbar mit deutschen Landkreisen. Und dann gibt es in Japan auch einen Wettbewerb, das Nationale Sportfestival NSF, bei dem die einzelnen Präfekturen gegeneinander antreten in verschiedenen Sportarten, unter anderem Schwimmen. So ein bisschen vergleichbar mit dem norddeutschen Ländervergleich und mit dem 10-Länder-Kampf, die immer jetzt irgendwann im November auch wieder anstehen müssten. Und jetzt hat sich dieses Forscherteam hingesetzt und hat gesagt, okay, wir korrelieren die Ergebnisse der einzelnen Präfekturen, wie viele Punkte haben die Präfekturen im Schwimmen bei dem Sportfestival geholt und wie sieht deren Schwimmbadsituation eigentlich aus. Dafür haben sie die Daten der letzten 4 Sportfestivals ausgesucht, haben viel nachgeguckt, ey, gibt es irgendwie Ausreißer, gibt es keine Ausreißer, gibt es Ausreißer nach oben, nach unten, was passiert, wenn Pools geschlossen werden und so weiter und so fort, haben dann die Daten soweit normiert und runtergebrochen und haben im Wesentlichen dann 2 statistische Kennziffern für die Schwimmbäder rausgearbeitet, nämlich die normierten Werte, wie viele Schwimmbäder gibt es pro 1 Million Einwohner und wie viele Schwimmbäder gibt es pro 1000 Quadratkilometer. Und haben das dann mit den Ergebnissen bei diesem Sportfestival miteinander verglichen. Zuallererst konnten sie zeigen und haben mir festgestellt, ey, die Landkreise, die Präfekturen, die eine hohe Einwohnerzahl haben, also über 5 Millionen Einwohner, die haben die besten Ergebnisse erzielt. Macht ja irgendwie auch Sinn, wenn ich aus mehr Bewohnern auswählen kann, meine Talente, dann habe ich wohl im Grundsatz bessere Trainingsgruppen, homogenere Trainingsgruppen. Ich habe eine höhere Trefferwahrscheinlichkeit, ein Talent dort mit dabei zu haben, wenn ich aus 1000 Kindern auswählen kann, als wenn ich nur 10 habe. Klar. Jetzt kommt die zweite Zahl, nämlich die Zahl der Pools pro Million Einwohner. Die sind witzigerweise über alle Präfekturen hinweg annähernd vergleichbar. Das macht gar nicht so großen Unterschied, ob das jetzt wahnsinnig dicht besiedelt ist, dann gibt es da eben ein paar mehr Pools, oder sehr dünn und ländlich besiedelt, dann gibt es da eben ein paar weniger Pools. Die Tendenz ist eher sogar, dass in den dicht besiedelten Gebieten mehr Einwohner auf einen Pool kommen. Wenn ich das bei uns in den Städten vergleiche, leuchtet das ja auch irgendwie ein. Diese Zahl ist beinahe vergleichbar und dadurch, dass die beinahe vergleichbar ist, die Zahl der Pools pro Einwohner, ich aber ganz klare Unterschiede in den Ergebnissen habe, wie erfolgreich die einzelnen Präfekturen sind, wird schon klar, die Zahl der Pools pro Million Einwohner kann nicht das Kriterium sein für sportlichen Erfolg, zumindest nicht, was die Infrastruktur angeht. Und damit kommen wir zum zweiten Punkt, nämlich die Zahl an Pools pro 1000 Quadratkilometer ist viel, viel, viel wichtiger für den sportlichen Erfolg, als wie viele Einwohner teilen sich eigentlich ein Schwimmbecken. Das heißt, sie schlussfolgern jetzt hier raus, die Nähe der Menschen zu einem Schwimmbad ist entscheidend für den späteren sportlichen Erfolg. Macht ja auch irgendwie Sinn, also es leuchtet ja ein. Es macht einfach einen Unterschied, ob ich 50 Kilometer zum nächsten Schwimmbad fahren muss oder 10 Kilometer. Ob ich dafür ein Auto unbedingt brauche oder ein ÖPNV oder ob ich das selber mit dem Fahrrad machen kann, auch schon mit 10 oder 11 oder 12 Jahren. Jetzt haben sie das Ganze in ihrer Auswertung auch nochmal um einen zweiten Punkt erweitert und ein Stück tiefer gegangen und haben nämlich herausgefunden, dass die Zahl der schulischen Outdoor-Pools, also die Schule hat ein Freibad, ja, Zahl der schulischen Freibäder und der privaten Indoor-Pools. Also sowas wie, fällt jetzt Hamburg ein, Bäderland ist der private Poolbetreiber, ist der private Schwimmbadbetreiber hier oder die Berliner Bäderbetriebe sind das ja auch und so weiter und so fort. Und die Zahl der privaten Indoor-Pools, Hallenbäder, korreliert mit den Wettkampfergebnissen. Je mehr schulische Freibäder ich habe und je mehr private Hallenbäder ich habe, desto besser werden die Wettkampfergebnisse und entwickeln hieraus die Theorie, dass tatsächlich das Schwimmenlernen in diesem schulischen Freibad so viel Freude bei den Kindern hervorruft, natürlich auch entsprechend gut gemacht, dass es die Kids in den Verein und in den privaten Indoorpool treibt, also zum privaten Badbetreiber. Entweder ja zum Verein, zum Vereinstraining, sonst wird es auch schwierig mit Leistungssport. Was lernen wir jetzt also hier raus aus dieser Wissenschaft der Woche? Relativ viel tatsächlich. Nämlich, dass die Schwimmbäder strategisch gleichmäßig über die Fläche hinweg verteilt werden sollten. Und nicht, wo sind Agglomerationen, wo sind Bevölkerungshäufungen und da schmeiße ich ein Schwimmbad drauf und der Rest ist mir egal. Sondern ich sollte, wenn ich Interesse habe, das Land sportlich weiterzuentwickeln, ja, wir sind in Deutschland, weiß man nicht so genau, aber wenn ich Interesse habe, das Land sportlich weiterzuentwickeln, dann sollte ich zusehen, dass allen Menschen möglichst einfach, möglichst nah Zugang zu einem Schwimmbad gewährt wird. Die Orientierung an Bevölkerungszahlen ist an der Stelle natürlich nicht förderlich, haben wir jetzt gelernt. Der Zugang zu Trainingsmöglichkeiten, das ist das ganz entscheidende Kriterium und das bringt uns eigentlich zurück zum Skispringer in Norddeutschland, der vermutlich eine sehr bescheidene Karriere haben wird, wenn er sich hier in Itzehoe für diesen Wintersport entscheidet. Eine viel, viel bessere Entscheidung haben alle die getroffen, die in Sachsen am vergangenen Wochenende unterwegs waren, nämlich bei den sächsischen Kurzbahnmeisterschaften nach Bayern und Baden-Württemberg war das nun der nächste Landesverband, der seine Visitenkarte zum Leistungsstand der Jugend einreicht. Und das bringt uns zu den Wettkampfergebnissen des vergangenen Wochenendes. Vorweg gesagt, wir reden gefühlt in den vergangenen Wochen irre viel über Kraulstrecken, das ist zumindest so mein Empfinden. Das könnte unter anderem daran liegen, dass es beim Kraulschwimmen insgesamt 6 Wettkampfstrecken gibt und in jeder anderen Lage nur 3. Who knows? Wollte ich nur mal vorweg sagen, weil auch jetzt hier in Sachsen einiges über die Kraulstrecken sich abgespielt hat. Die werden also wieder Fokus sein. Und in Riesa fanden diese sächsischen Kurzbahnmeisterschaften statt. Das war also der Place to be am vergangenen Wochenende, wenn ihr euch für Wettkampfsport entscheidet. Mein Gott. Und Sachsen hat sich ja durchaus zu einem Bundesland mit starken Leistungen entwickelt. Da ist die Leipziger, die sich da nach vorne schwimmen. Das sind die Chemnitzer, die sich nach vorne schwimmen, die deutsche Spitze, auch schon im nationalen Nachwuchsbereich, in den Nationalkadern ihren Stempel aufdrücken. Punktuell sind es Sportlerinnen und Sportler aus Dresden, die sich nach vorne schwimmen und natürlich einige Einzelvereine, die mit herausragenden Nachwuchsleistungen überzeugen. Und so war es jetzt auch hier. Wir befinden uns Ende Oktober bei diesen sächsischen Kurzbahnmeisterschaften. Das heißt, der Großteil war im Trainingslager entweder sehr, sehr nah dran oder schon etwas weiter weg. Es gab die Oktoberferien, perfekte Gelegenheit, um hier bei nasskaltem Wetter mal in den Süden zu fliegen und sich Freibadluft um die Nase wehen zu lassen. Bei mehr Schulkooperationen kann man auch außerhalb der Ferien mal wegfahren. So war es unter anderem bei den Leipzigern, die bis zum Donnerstag vor dem Wettkampf in Font-Romeu in Frankreich in der leichten Höhe unterwegs waren. Einzig Alia Schiffel hatte sich da in Erzurum rumgetrieben mit dem DSV-Kader. Die Leipziger haben dann am Freitag nochmal richtig hohe Intensitäten gemacht und sind dann Samstag, Sonntag hier nach Riesa zum Wettkampf angereist. Ein bisschen gegenteilig war es für das Team aus Chemnitz und die Chemnitzer waren zusammen mit dem DSV-Team und ihrem A-Kader für 20 Tage in Erzurum, unter anderem Jara Riefstahl, Jonas Kusche, Julia Ackermann, Lise Seidel, da mit dabei gewesen. Und die Chemnitzer waren schon wieder, als die Wettbewerbe hier stattgefunden haben, nach ihren 20 Tagen Höhentrainingslager 7 Tage lang wieder zurück. Und wir behalten mal ein bisschen im Hinterkopf, dass das wirklich nicht optimal ist, um jetzt absolute Höchstleistung abzurufen. In der Regel fällt der Körper leistungsmäßig dann so ein bisschen ab nach dem Höhentrainingslager. Nach 7 Tagen kommt so ein kleines Tief und die optimale Anpassung dauert so 3 bis 4 Wochen nach Ende der Maßnahme, was interessanterweise mit den deutschen Kurzbahnmeisterschaften zusammenfällt, die auch nach Aussage von dem Chemnitzer Chefcoach Steven Krüger eigentlich gar kein Ziel sind, sondern tatsächlich erst der Langbahnwettkampf in Rotterdam Anfang Dezember. Nichtsdestotrotz, sowohl für Leipzig als auch für Chemnitz war es ein willkommener Wechsel der Trainings- und der Schwimmbad-Facility, denn sie wechselten von der Langbahn im Trainingslager auf die Kurzbahn bei diesem Wettkampf. Und wie das gelaufen ist, das gucken wir uns jetzt gleich mal an. Und wir beginnen in Leipzig und schlagen die Brücke vom Wettkampfbericht der letzten Woche, wo in Fulda Johannes Liebmann für die Magdeburger über die 400 Meter Freistil mal richtig über die 200 Meter Freistil mal richtig schnell unterwegs gewesen ist. Da war er noch ziemlich alleine an der Spitze, da kommt jetzt Konkurrenz, nämlich Limaris Dix von der SSG Leipzig. Hat nicht nur Bronze bei dem AOF-Festival in der Firma 100 Kraul-Staffel gewonnen und so eine kleine Breakout-Season im letzten Jahr gehabt, wo er auch bei den DJM massiv überzeugen konnte, war hier über die 100 bis 800 Freistil unterwegs und vor allen Dingen die 200 Meter Freistil nach einer Minute 50, 81 stoppte hier die Uhr für ihn, bedeutet Platz 1 in der besten Liste, eine Sekunde vor Johannes Liebmann mit Zwischenzeiten, die durchaus noch etwas Luft für Verbesserungen lassen. 26:0 vorneweg, 28:5, 28:4, 27:8 hinten drauf. Da ist im mittleren 100er, scheint mir da noch so Pi mal Daumen eine Sekunde rumzuliegen und die 1,50er Marke gar nicht mehr so richtig weit weg zu sein. Ebenfalls in Leipzig auf den Langstrecken im Jahrgang 2009 ist es Lius Pepe Baumeister, der über die 400 Freistil nach 4:09 anschlug, sich damit Platz 1 in der Bestenliste sichert und noch da noch einiges an Luft nach oben ist. Der vorletzte 50er lag bei einer 32:1, das ist so der klassische Verlauf, wenn man noch sehr jung ist und nicht so erfahren, dann lässt man den letzten 50er so ein bisschen schleifen, weil der Fokus schon auf die letzten 50 Meter geht. Die waren noch richtig, richtig schnell, die letzten 50, ich glaube irgendwas mittlere 30, aber die ganzen anderen 50er davor waren so im 31er Schnitt und da fällt die 32 ab, da ist auch mit Sicherheit noch eine Sekunde irgendwo unterwegs zu finden. Aber nicht nur die 400 Kraul waren für ihn ganz, ganz weit vorne dabei, sondern auch die 400 Lagen. 4:43, 4:33 heißt nicht nur Platz 1 in der Bestenliste, sondern wie wir das jetzt schon ein paar Mal hatten, mit riesigem Vorsprung, nämlich 5 Sekunden vor dem Zweitplatzierten. Seine Zwischenzeiten Delfin 1:05, Rücken 1:14, Brust 1:20, Kraul 1:04 und hier ganz interessant, die letzten 50 Meter ist er dann nochmal in einer 30:09 geschwommen, was so dem 400 Freistil Einzel fast entspricht. Das ist schon echt beeindruckend, was da hinten raus noch geht und das ist auch so ein Schema, wo ich mir inzwischen relativ dolle frage, als ich damals geschwommen bin, gab es das irgendwie nicht so sehr, dass man da am Ende noch richtig, richtig schnell war und zwar so viel schneller als die Strecken davor. Da hat sich einiges in letzter Zeit getan. Wir bleiben bei den 400 Metern Lagen und gehen in die sächsische Landeshauptstadt zum Dresdner SC. Dort war es nämlich im Jahrgang 2007 Leni von Bonin. Die war auch über die gleiche Strecke bei den Junioren-Europameisterschaften am Start und hat jetzt hier nach 4:44,4, schöne Zeit, kann man sich gut merken, angeschlagen. Und auch für sie die letzten 50 Meter in 31,0 Sekunden, 1:03, die letzten 100 Meter Freistil. Das bedeutet für sie Platz 1 in der Bestenliste und zwar so Pi mal Daumen 3 Sekunden vor Julia Ackermann, für die das aber vermutlich nur eine Nebenstrecke ist. Außerdem für Leni die 200 Meter Lagen noch in 2:18, Platz 2 in der Bestenliste und die 400 Meter Freistil in 4:14, damit auch Platz 2 in der Bestenliste, aber wir erinnern uns zurück an die 400 Meter Lagen, da die Position getauscht hat, denn hier war Julia aus Chemnitz viel, viel schneller, nämlich 4 Sekunden schneller. Kommen wir zur Konkurrenz im Jahrgang 2007, Julia Ackermann. Und Julia hat sich ja inzwischen schon echt einen Namen gemacht, jemand, den man hier öfter mal hört im Podcast, für alle, die aufmerksam sind, hat in der letzten Saison so ein bisschen gestruggelt, ist jetzt vielleicht zu viel gesagt, aber nachdem es vor 2 Jahren für sie der Durchbruch war, wo sie von hinten an der Konkurrenz vorbeischwamm, war es letztes Jahr ein bisschen ungewohnt, dort an der Spitze zu stehen und auf einmal die Gejagte zu sein. Und das sorgt durchaus dafür, dass da hier und da mal etwas nicht so richtig gut klappt. So gesehen bei den Junioren-Europameisterschaften, wo sie ja nicht nur gegen die europäische Konkurrenz schwimmt, sondern auch gegen die verbandsinterne Konkurrenz. Und da war eine Marian Plöger ganz vorne mit dabei. Und dann gab es noch eine Julia Barth und Julia Ackermann, die sich beide um den Finalplatz über die 1500 Meter Freistil geprügelt haben, weil ja bloß zwei Sportlerinnen pro Nation dort starten dürfen. Sie wurde Achte im gesamten Wettbewerb, aber als dritte Deutsche musste sie dann im Finale zugucken. Hat dafür gesorgt, dass sie sich mit ihrem Coach, mit Steven Krüger, nochmal hingesetzt hat. Sie haben viel an der Technik gefeilt, lief dann auch über die zweite lange Strecke deutlich, deutlich besser. Also mehr über die Beinbewegung gearbeitet, viel stabilere Körpermitte. Und das sind so Sachen, die sich jetzt auch in dieser Saison weiter fortsetzen werden. Guter Start schon mal jetzt hier für Julia in Riesa, 400 Freistil 4:11, Platz 1 der Bestenliste. Und interessant ist es, wenn wir einmal auf die Splits gucken. 2044 im Angang, 206 drauf, heißt also fast ein gleichmäßiger Split für sie. Und damit war sie schon mit der 4.11 jetzt 4 Sekunden schneller als bei den deutschen Kurzbahnmeisterschaften im vergangenen Jahr. Also ein ganz, ganz starker Wink zur Konkurrenz, der da sagt, ey, ich möchte hier vielleicht gerne mit Edelmetall aus Wuppertal dann wieder nach Hause fahren. Über die doppelt so lange Distanz, über die 800 Meter Freistil wird es noch interessanter. 8 Minuten 31, die Zeit ist ganz, ganz hervorragend. Und zwar aus dem folgenden Grund. Wir haben uns in den letzten Wochen immer noch so über 840er Zeiten gefreut. Sei es jetzt von einer Maja Werner oder sei es von einer Alina Bajewitsch. Eine 8,31 ist ja nochmal eine richtig andere Hausnummer. Das ist 9 Sekunden weiter vorn. Das bedeutet im Moment für sie Platz 2 in der offenen Klasse im Jahr 2023 mit einem gleichmäßigen Split 4,15,5, 4,15,5 drauf. Damit nicht genug. Diese 8,31 ist nicht nur Platz 2 der offenen Klasse, sondern hätte im vergangenen Jahr in Wuppertal bei den Kurzbahntitelkämpfen zur Goldmedaille gereicht. Und da darf man jetzt schon mal gespannt sein, was so die Konkurrenz treiben wird. Es fehlen noch in dieser Saison auf dem Startblock Julia Barth, Marian Plöger, eine Leonie Kullmann, eine Fabienne Wenske. Sind alle diese Strecke noch nicht geschwommen und das zeigt schon mal, wie groß die Konkurrenz ist und dass es hier sehr, sehr wichtig sein wird, echt flott unterwegs zu sein. Und über die längste Beckendistanz, 1500 Meter Freistil, wenig überraschend, ging es dann auch nochmal richtig schnell zur Sache. 16 Minuten 20, hier für Julia Platz 4 in der offenen Klasse in diesem Jahr. 2 Sekunden langsamer als bei der DKM im vergangenen Jahr. Aber die Splitzeiten für sie nochmal 5,24, 5,27 und dann 5,29 drauf. Heißt auch wieder fast ein gleichmäßiger Split und das ist genau die Aufgabe, die sie von ihrem Coach, von Steven, mit auf den Weg bekommen hat. Genauso wie das auch ihr Trainingskamerad Jonas Kusche bekommen hatte. Bei beiden hieß es, ey, die Aufgabe erfüllen, gleichmäßig splitten, im Zweifel sogar negativ, ist mir viel, viel wichtiger als die Zeit, die da am Ende rauskommt. Ihr sollt lernen, korrekt zu schwimmen, ihr sollt lernen, richtig zu schwimmen, ihr sollt lernen, darauf zu vertrauen, was ihr könnt, was ist eure schärfste Waffe, die ihr habt und mit der in diesen Wettbewerb im Wasser zu ziehen und darauf zu vertrauen, dass das auch funktioniert und sich nicht von der Konkurrenz kirre machen zu lassen. Und ähnlich wie Jonas, über den wir gleich reden, war es auch für Julia jetzt insgesamt das 5. Wochenende nacheinander, dass sie unterwegs waren. Das Ganze begann mit der JTM im Freiwasser auf Korfu, 30.09., 1.10. Dann kam die 20 Tage Trainingslager in Erzurum und jetzt die sächsischen Kurzbahnmeisterschaften. Also es ist schon ein ordentliches Programm, das sie hier abgespult haben, wie auch immer. Und auch Jonas wusste in Riesa zu überzeugen über die 500 Meter, über die 400 Freistil, was für ihn fast zu kurz ist als reiner Freiwasser-Spezialist, 3,55, aber die Aufgabe, Trainingsaufgabe, Wettkampfaufgabe hervorragend erfüllt. 1,58, ersten 200, 1,57, zweiten 227,1 auf den letzten 50 Metern. Holla, das ist mal eine Ansage, das war, glaube ich, sogar schneller als der erste 50er. Über die doppelte Distanz 800 Freistil 807, 405, 402 hier der Split. Da sehen wir schon, in welche Richtung sich das im Laufe der Saison entwickeln wird. Also das hohe Tempo auch am Ende noch aufrechterhalten zu können, ist ja auch eine große mentale Aufgabe. Bedeutet für Jonas Platz 2 in der offenen Klasse und im Jahrgang, weil da ein gewisser Jano B-Schnitt bei den 2005ern auch noch mitschwimmt. Der macht die 1500 Freistil nicht, da hat Jonas im Moment die Spitzenposition inne, sowohl in der offenen Klasse als auch im Jahrgang. Und nach 15 Minuten 20 und den Zwischenzeiten 5.09, 5.06, 5.04 stoppte die Uhr, was den Coach am Beckenrand sehr, sehr zufriedengestellt haben dürfte. Aber Jonas mit den 18 Jahren ist relativ alt, in Anführungsstrichen. Es gibt auch schnellen Nachwuchs in Chemnitz, nämlich im Jahrgang 2008 war es Moritz Erkmann, der sich auf die Landkarte der schnellen Jungs geschwommen hat. Über die 400 Meter Freistil haben wir letzte Woche noch Leo Leverkus gratuliert zum ersten Wettkampf unter 4 Minuten. Der Glückwunsch geht jetzt auch nach Chemnitz an. Moritz nach 3,59,29 stoppte die Uhr, Sieg in der offenen Klasse und er war damit auch Sieg in der offenen Klasse kann ja gar nicht sein, weil Jonas ist ja auch geschwommen. Nun ja, sei es drum, war das damit der zweite 15-Jährige unter der 4-Minuten-Marke und nur 13 Hundertstel langsamer gewesen als der Karlsruher. Die letzten 100 Meter 30,8 plus 29,8, also 1,006. Oh, ist eine ganz schöne Hausnummer hier hinten raus. Da kommen wir nochmal auf den Punkt, den ich schon gesagt hatte. Das ist eine neue Qualität. Das gab es so früher nicht. Und das jetzt hier bei den jungen Aktiven schon zu sehen, dass es am Ende so, so schnell wird, das ist eigentlich eine echte Freude. Es ging für ihn noch über die 1500 Meter Freistil und die 800 Meter Freistil, hier jeweils auf Platz 2 der besten Liste geschwommen, mit 12 Sekunden bzw. 4 Sekunden Rückstand über die kürzere Strecke auf den Spitzenreiter Leo Leverkus. Es wird also langsam ein bisschen kuscheliger da oben in der Spitze bei den 08er Jungs. Aber nicht nur schnelle Jungs waren unterwegs in Riesa, sondern auch schnelle Mädels aus Chemnitz. Und da gibt es nochmal zwei, wo wir unseren Fokus hinrichten. Die eine ist Lise Seidel, die über die Rückenstrecken sich einen Namen gemacht hat und jetzt hier in Riesa ordentlich gefordert wurde. Insgesamt 12 Starts und 2 Wettkampftagen, 6 Vorläufe, 6 Finals. Und für mich beeindruckend eigentlich, dass sie über diese 12 Starts hinweg nicht ein einziges Mal nicht als Erste angeschlagen hat. Die hat einfach alles gewonnen. Sowohl im Vorlauf die schnellste gewesen, als auch im Finale war die schnellste gewesen. Rauscht durch das Kurzbahnbecken, ungeschlagen, 2 Tage lang. Das ist schon ziemlich cool, vor allen Dingen, wenn wir drüber nachdenken, was so die Aufgaben waren. Ja, im Vorlauf hieß es viel tauchen, im Finale dann mal richtig auf Zeit schwimmen. Ist natürlich auch Luxus, wenn du das deinen Sportlerinnen so mitgeben kannst und sagen kannst, ey, pass auf, so taktieren wir jetzt, das reicht auf jeden Fall fürs Finale und dann gehen wir dort all in. Die Steigerung also vom Vorlauf zum Finale einfach nur folgerichtig. Am Beispiel der 200 Meter Rücken, im Vorlauf eine 2:15, im Finale 2:12. Und die letzten 100 Meter sind eine 33:7 plus 34:4. Wir erinnern uns zurück an die Jungs und sehen jetzt hier, boah, immer schneller geworden auf den letzten 50. Hier jetzt 7 Zehntel langsamer. Da erkennt man auch so ein bisschen, was war so nach dem Trainingslager und jetzt hier mit den ganzen Starts nicht so richtig einfach. Da ist noch ordentlich Luft. Die beste Leistung für Lise gab es aber über die 200 Meter Freistil. 2:00.081, knapp an der 2-Minuten-Marke gescheitert. Führung aber in der besten Liste bei den 06er Mädels, kratzt an der 2-Minuten-Marke. Muss man jetzt vermutlich kein großer Prophet sein, um zu sagen, ey, pff, dauert vermutlich nicht mehr lange, bis die fällt. Unter anderem fehlt ja noch eine Juliana Boczka hier in der besten Liste, die diese Saison noch gar nicht gestartet ist. Nichtsdestotrotz hier erstmal eine Bestzeit für Lise und mit Sicherheit ein großer Motivator für die kommenden Trainingswochen. Und während der Wettkampf bei Lise noch relativ gut lief, sind die Reaktionen auf Belastung bei verschiedenen Sportlerinnen und Sportlern einfach unterschiedlich. Und ein Beispiel dafür ist Yara Fey-Riefstahl. Bei der AOF noch Medaillen gewonnen in der Staffel, zählt sie, während die Chemnitzer ja eher über die Langstrecken kommen, zählt sie hier eher zu den Sprintern und braucht nach einer Belastung, so ist das bei den Sprintschwimmern, einfach eine längere Pause. Die haben eine höhere Muskelmasse, die häufen mehr Laktat an, die haben es schwieriger, das Ganze abzubauen, weil das aerobe System nicht so ausgebaut ist. Das ist normal und jeder Sportler, jede Sportlerin reagiert unterschiedlich auf Belastung, braucht auch vielleicht anders, um in das Jahr, um in den Wettkampf reinzukommen. Und Yara ist auch eher eine, so sagt ihr Coach, die sich die Wettkampfstärke über die Saison hinweg erarbeitet. Und so kam es, dass sie über ihre Paradestrecke 100 Meter Delfin in 1:02:49 hier schon auf Bestzeitniveau agiert hat, was mit Sicherheit ziemlich gut ist, aber noch nicht den Sprung gemacht hatte, den die anderen aus ihrer Trainingsgruppe unter anderem gemacht haben. Dennoch, hier auf Bestzeitniveau irgendwo unterwegs zu sein, wird mit Sicherheit schon erstmal für ein kleines Lächeln im Gesicht gesorgt haben. Auch für Yara hieß es 12 Starts insgesamt, 6 Vorläufe, 6 Finals, auch keine Schonung. Wir ziehen hier voll durch. Weitere gute Leistung von ihr, 100 Lagen, 1:04:09, Platz 1 in der besten Liste, 900stel vor Sophie Luschnitz aus Leipzig, die das auch hier in Riesa geschwommen war, also dort durchaus ein knappes Finish. Und wir bleiben in Leipzig und kommen damit zum Swimcast Swim der Woche. Der geht, wie gerade schon eben gesagt, nach Leipzig und auch an eine ganz, ganz junge Sportlerin. Und es ist ja so, wenn man da nach dem Wettkampfwochenende durch die besten Listen scrollt, dann ist da vieles, was echt gut ist. Und es ist immer mindestens ein Ergebnis dabei, wo ich so dastehe und denke, wow, was war das denn? Ist ja unfassbar. Und es geht an Emma-Luise Breuer hier, an die Brustschwimmerin über die 200 Meter Brust, die hier in Riesa ein richtig, richtiges Feuerwerk über die 8 Bahnen abgefackelt hat. Ihre Endzeit 2:29.76. Das erste Mal unter 2 Minuten 30. Okay, Platz 1 in der besten Liste. 6 Sekunden Vorsprung vor Platz 2. Und was bedeuten diese 6 Sekunden eigentlich? Die bedeuten, dass sie ihrer Konkurrenz im gleichen Alter fast eine Sekunde pro Bahn abnimmt. Und eine Sekunde ist so eine halbe, dreiviertel Körperlänge. Das ist ein ganz schönes Brett. Das bedeutet auch, diese 2:29, dass sie damit in der offenen Klasse als 14-Jährige im Jahr 2023 auf dem 4. Platz im Moment liegt und damit eine Medaillenkandidatin bei den deutschen Kurzbahnmeisterschaften ist. Denn die 2:29 hätte im letzten Jahr zu DKM Bronze gereicht. Das war tatsächlich auch eins der geheimen Ziele, so sagte der Coach Bastian Schulte. Eins der geheimen Ziele der Leipziger bei diesem Wettkampf in Riesa hier, über die 200 Brust die DKM Bronzezeit anzugreifen oder sogar zu unterbieten. Und das ist interessant, wenn wir uns auch mal die Zwischenzeiten angucken. Denn 34,9 vorneweg, 38,0 drauf, 38,8, 38,1 zeigen zum einen, dass es schon ziemlich gleichmäßig war, zeigen auch, dass auf der dritten Bahn noch ein bisschen Potenzial ist, er könnte vielleicht noch so eine halbe Sekunde weg, aber es ist schon Jammern auf sehr, sehr hohem Niveau. Was aber interessant ist, ist der Angang für die ersten 50, denn die 34,9 ist nur ein wenig langsamer, als sie im 50 Meter Einzelfinale geschwommen ist. Dort war es eine 34,0. Wenn man sich das Video mal anguckt hier aus Riesa, dann sieht man, dass da die Frequenz echt schon gut war. Also das ist wirklich hart gearbeitet worden. Schön lang, schieben über die Beine, schmal machen, das richtige Timing treffen. Man sieht aber gleichermaßen auch, dass die Tauchphasen, also alles, was so nach der Wende passiert, noch ausbaufähig ist. Da ist das Ende der Fahnenstange ist noch nicht erreicht. Das ist ziemlich, ziemlich offenkundig, dass die 2:29 relativ einfach, möchte ich fast sagen, noch verbessert werden kann. Relativ einfach deshalb, weil es mit Sicherheit nicht so einfach ist, das gleiche Rennen nochmal zu schwimmen und dabei die Tauchzüge auf einmal viel besser zu machen. Aber da geht noch was. Auch wenn man sich das Video anguckt und sieht, bei den Startblöcken, da fehlt doch diese Stufe da hinten, kann auch nochmal einfach 2-3 Zehntel rausholen, musst du nichts am Schwimmen ändern, einfach nur der Start wird etwas besser. Also diese 2:29 von Emma Breuer, das ist das, was hier mir einmal kurz die Kinnlade hat runterklappen lassen. Das war eine richtige, richtige Ansage an die brustschwimmende Konkurrenz. Vollständigkeit halber, auch die 100 Brust 1:11.63 reichen für den Spitzenplatz in der besten Liste. Angang hier 34,0, das ist das gleiche wie im 50 Brustfinale. Und dann nochmal eine 37,6 drauf. Das ist ja fast schon so schnell, was sie dann über die 200 Meter noch bis zum Ende durchgezogen hat. Herzlichen Glückwunsch hier an die Sportlerin und den Coach. Damit sind wir am Ende der heutigen Folge, machen einen kurzen Wettkampfausblick auf das kommende Wochenende, denn da geht es weiter mit lustigen Kurzbahnmeisterschaften der Landesverbände, unter anderem in Nordrhein-Westfalen, in Hamburg, in Niedersachsen, Schleswig-Holstein und in Thüringen gibt sich die Landeselite den Startblock in die Hand. Es findet in Chemnitz der Giraffenpokal statt und in Dortmund der Apfelcup. Immer mal wieder schön, wenn die Namen kreativer sind als nur das 30. Chemnitzer Schwimmfest oder ähnliches. Also viel Erfolg, wo auch immer ihr auf den Startblöcken unterwegs seid. Und ich hoffe, ihr habt alle ein Schwimmbad in eurer Nähe, denn wir haben heute gelernt, wie wichtig es ist, dass die Schwimmbäder möglichst gleichmäßig über die Landesfläche verteilt sind. Außerdem haben wir einen Blick in die Kaderlisten geworfen. Und auch ansonsten hoffe ich, habt ihr euch gut unterhalten gefühlt und habt Bock auf die Kurzbahnmeisterschaften, die in wenigen Wochen stattfinden werden. Und wenn ihr zufällig an einem Wettkampf vorbeilauft dieses Wochenende, schaut doch mal vorbei. Ansonsten gutes Schwimmen, das war's für heute. Wir hören uns nächste Woche wieder. Ciao!